Der Podcast aus der Komfortzone.
Hallo Leute, hier sind wieder die Drinnis.
Hallo.
Wir sind wieder zurück und wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Chris Sommer, wie bist du denn ins neue Jahr gestartet?
Ich bin nachdenklich ins neue Jahr gestartet. Sehr nachdenklich. Zum ersten Mal habe ich mir so ein Jahreshoroskop angehört. Die gibt's ja auch als Podcast mittlerweile.
Das ist ja der absolute Trend gerade.
Ja, mich nervt es auch und ich sehe auch mit sehr großem Argwohn, wie ernst das genommen wird auf Instagram, wenn die Leute sagen, komplette Taurus-Vibes sind am Laufen. Naja, ich habe mir das auf jeden Fall angehört und ich bin Schütze und ich bin jetzt sehr nachdenklich, weil es kann sein, dass es diesen Podcast nach dieser Woche gar nicht mehr geben wird. Mir wurde nämlich geraten, in der ersten Januarwoche, in der wir uns jetzt gerade befinden, Schluss zu machen mit alten Beziehungen, also mit Beziehungen professioneller Natur
und bye.
Auch, ich glaube, auch Liebesbeziehungen. Es hieß, ich muss Ballast abwerfen und auch mal ein Bild wachsen lassen. Außerdem werde ich dieses Jahr, ich habe mir kurz das notiert, weil es ist unglaublich, ich werde dieses Jahr eine komplett neue Denkweise entwickeln. Ich weiß nicht, was es genau heißt. Außerdem wird mir dieses Jahr auch einige Male der Kragen platzen. Und mein Problem ist jetzt, dass ich das Gefühl habe, also ich habe mir das Horoskop angehört und ich habe das Gefühl, jetzt den Eindruck, ich muss dieses Horoskop irgendwie
erfüllen,
ja, dass ich jetzt das delivern muss. Also ich muss jetzt Ballast abwerfen, ich muss ein Bild wachsen lassen.
Und
muss
der Kragen platzen.
Und auch noch eine komplett neue Denkweise entwickeln.
Das heißt, du musst jetzt extrovertiert werden und bist auf einmal jetzt so mega der Lebemann im neuen Jahr.
Ich fühle mich überfordert. Es gibt PhilosophInnen, die sich nur mit neuen Denkweisen beschäftigen. Auf meinen Schultern lastet diese ganze Last, dass ich
Du zerbrichst an dem Druck deines eigenen Jahreshoroskops.
Was heißt denn eine komplett neue Denkweise? Muss ich eine neue Ideologie schaffen für die Welt oder was? Naja, ich bin auf jeden Fall sehr überfordert und sehr nachdenklich. Auf jeden Fall mal gucken, ob es diesen Podcast nächste Woche noch gibt.
Ja, ich hoffe doch schon. Ich wüsste nicht, was ich sonst jetzt machen würde. Aber ja, Horoskop ist ein Thema gerade. Das merke ich auch. Es wird immer mehr, auch in Social Media. Und ich war auch anfangs immer total genervt und dagegen, weil ich finde, gerade jetzt ist so eine Zeit, wo man nicht anfangen sollte, irgendwas in die Sterne rein zu interpretieren, wo wir irgendwie mehr als je zuvor darauf angewiesen sind, dass Menschen der Faktenlage Aufmerksamkeit schenken und den wissenschaftlich bewiesenen Fakten. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht selber mein Horoskop und Taroskop immer lese und das teilweise dann immer sage, boah, das ist ja krass, das bin ja wirklich ich so, ich bin ja wirklich ein Wassermann. So. Also es ist dann schon, man ist schon nicht so richtig abgeneigt. Ich glaube, das geht den meisten so, dass man dann liest man doch wieder was und ja, das wird mein Jahr und es wird alles total geil und ich werde eine neue Wohnung finden und ich werde beruflich total erfolgreich sein. Dann findet man das plötzlich wieder interessant.
Ich habe jetzt total Angst, einfach das alles gar nicht erfüllen zu können. Meine Wohnsituation soll sich auch ändern, aber ich habe gar keine Lust, die zu ändern. Also muss ich mir jetzt eine neue Wohnung suchen?
Nein, das ist ja, ich glaube, es ist nur ein Serviervorschlag fürs neue Jahr.
Aber ich kann so schlecht Nein sagen. Ich muss das alles dann annehmen und dann umsetzen. Also ich fühle mich total überfordert.
Ich finde auch, es gibt auch so einen ganz merkwürdigen Trend bei YouTube und wenn man sich wie ich abends mal verläuft im YouTube-Algorithmus zum Einschlafen, dann stößt man auf die weirdesten Sachen und ich bin inzwischen wirklich tief in dieser, was ist es für eine Bubble, Tarot-Horoskop- Kartenlege-Bubble.
So. ESO-Bubble.
ESO-Bubble, ja. Mhm. Es gibt ja verschiedene Arten von ESO, aber das ist halt dieses Horoskop-Zeug. Und es gibt da wirklich extrem viele Videos. Das ist, glaube ich, so ein Trend seit 1, 2, 3, 4 Jahren. Vorher gab es das, glaube ich, nicht so. Und zwar geht es da um Kartenlegen. Und Kartenlegen, muss ich sagen, ich habe mir letztes Jahr mal die Karten legen lassen auf dem Weihnachtsmarkt in so einem kleinen Bauwagen bei Cassandra. Für 15 Euro. Eine Minute lang hat sie in meine Hände geguckt und gesagt, dass ich vorsichtig sein muss wegen Diabetes. So, das war mein Handlese.
Also du bist reingekommen und sie hat dich analysiert?
Genau, sie hat mir jetzt nicht die Karten gelegt, sondern sie hat in meiner Hand gelesen, was passiert bei mir.
Sagen wir so, sie hat dich auf dein Äußeres reduziert.
Genau, sie hat sich mein Äußeres angeguckt und daraus geschlossen, dass ich an Diabetes sterbe.
Hast du sonst noch was gesagt, dass du früher gemobbt wurdest oder ein Scheidungskind bist oder so?
Ja, nicht so viel, aber sie hat dabei geraucht und es hat 15 Euro gekostet und ich war eine Minute da drin. Aber darum soll es nicht gehen. Es gibt diesen Trend, das per Video zu machen. Mhm. Nicht mit der Hand, logischerweise, aber mit Karten. So. Und da muss man jetzt mal genauer hingucken, weil Kartenlegen ist ja eigentlich was, man geht dahin und sitzt seinem Gegenüber gegenüber und die Person, die die Karten legt, studiert einen und hat, baut dann so eine Energie auf und spürt dann, wer du bist und was du brauchst und so weiter und so fort. Und es geht einfach um Energie, die da fließt.
Genau, und es ist maßgeschneidert. Jede Person individuell.
Es ist individuell. So, und jetzt fragt man sich natürlich, wie kann das denn sein, dass bei YouTube Karten gelegt werden? Die Person sieht mich doch nicht, wenn ich da draufklicke. Die weiß
doch
nicht.
Es sind auch keine AnruferInnen?
Nein, nein, es sind keine Anrufer. Die Person, die die Karten legt, ist alleine und legt die Karten für alle Leute, die sich das Video angucken. So. Und das ist die neue Logik dahinter, ist nämlich, wenn du auf dieses Video klickst, dann soll es so sein. Das hat schon seine Gründe, dass du hier drauf geraten bist auf diesen Link. So, und das ist okay, so denk mir so weird. Also, wenn das jetzt 100 Leute gucken, sind das 100%ig 95 verschiedene Charaktere, die das gucken, so. Die hat keine Ahnung, wer ich bin, woher ich komme, was ich mache, was mein Sternzeichen ist, was mein Aszendent ist, nix. Und die verstecken das, die machen das ganz klug, die nennen das eine allgemeine Legung. Das gilt quasi für jeden. Muss aber nicht sein. Und aber das ist das Geilste. Die sagen dann, das Universum teilt uns in Reiseleiter ein.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also du legst dein Schicksal in die Hände des YouTube-Algorithmus?
Ja, genau. Und die sagen dann von sich, das Schicksal, das Universum teilt uns in Reiseleiter ein. Und es kann sein, dass du bei mir in der Reisegruppe bist. Muss aber nicht. Das heißt, ich sage dir jetzt ein paar Sachen voraus für die, keine Ahnung, das kommende Jahr, was alles passieren wird. Und das kann auf dich zutreffen, muss aber nicht. Und das ist wirklich, das übersteigt alles bei mir.
Aber das ist vielleicht eher was für mich. Da fühle ich mich nicht so unter Druck dann.
Ja, das ist wirklich, das ist wie so ein, das ist so ein Horoskop-Angebot. So. Es könnte sein, dass dir das passiert, muss aber nicht sein. Also nehmen wir es auch nicht so eng, so. Und da hört es dann bei mir auf, so. Also ich will wenigstens daran glauben, dass die Person sich auf mich einlässt und mir was auf den Leib schneidert. Ja. Und nicht dieses, ja, das hier könnte uns allen passieren, du könntest pleite gehen, du könntest im Lotto gewinnen. Da kannst du wirklich alles erzählen. Und das ist wirklich inzwischen eine richtig ausgetüftelte Geschäftsidee, weil diese Videos kommen nicht schlecht an und die Leute schreiben darunter, wow, Hammer, genau das ist mir gestern passiert. Und so, ja klar, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas davon irgendwem passiert. Und das finde ich ganz grauenhaft.
Das kann mir nicht passieren, weil ich habe meinen YouTube-Algorithmus über Jahre so wirklich
konditioniert
und dressiert vor allem auch. Ich mache auch jede Woche einen Abend, wo ich nur YouTube-Hygiene betreibe, nur auf Videos klicke, die ich potenziell angucken möchte, damit mir solche Videos, ähnliche Videos vorgeschlagen werden. Dass ich da nicht irgendwie mich verfahre, wenn ich mal so einen Abend habe, wo ich nur Überschwemmungen angucke.
Ich finde, bei dir gibt es auch immer nur, im Algorithmus immer nur so extrem. Es gibt entweder nur, wie bewirtschafte ich ein Bienenvolk oder Nürnberger Prozesse. Und dazwischen gibt's nichts. Es gibt einfach nur diese richtig krassen Sachen, so total unschuldiges handwerkliches Wissen oder halt so dieses krasse geschichtliche Nazi-Weltkriegs, was weiß ich.
Also du reduzierst mich. Also, ich höre auch gerne nette Musik und sowas. Also ich bin auch ein ausgeglichener Mensch. Außerdem hat jeder Mensch viele Facetten.
Das stimmt natürlich. Ist auch nur ein Angebot, ist eine allgemeine Legung hier gerade.
Mir fällt auch auf, dass es beim Raclette viele verschiedene Facetten gibt. Ja. Und ich gebe zu, diese Überleitung ist jetzt ein bisschen notgedrungen, weil Julia, du hast wirklich von mir abverlangt, dass wir über dieses Raclette-Thema sprechen. Nachdem ich mich schon auf Twitter so verrannt habe und ganz Deutschland irgendwie gefühlt angepisst habe und ich als Essensfascho reingeslidet bin in deine Tweets.
Ja, total peinlich. Ich finde, es ist jetzt einfach an der Zeit, dass man einmal darüber spricht und das Thema sozusagen vom Tisch fegt. Um einmal die Fronten zu klären, zu sagen, so und so ist es und dann müssen wir auch nie wieder darüber sprechen. Aber gerade jetzt, wo es akut um Raclette ging, über die Feiertage hinweg, über einen längeren Zeitraum hinweg, habe ich das Bedürfnis, dass wir das einmal klären. Nämlich unsere Beziehung wirkt ja nach außen und immer sehr harmonisch. Aber auch wir haben unsere Kämpfe, haben unsere Päckchen zu tragen. Und bevor wir uns kennengelernt haben, wusste ich das nicht. Ich habe das erst im Laufe der Beziehung erfahren, dass wir sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie ein Raclette auszusehen hat.
Jetzt muss ich aber einen Disclaimer für mich aussprechen. Ja. Das ist mir wirklich wichtig, weil viele meiner Freunde denken, glaube ich, immer noch, dass ich in den Bergen aufgewachsen bin, dass mein Vater wahrscheinlich so aussieht wie Almöhi von Heidi und dass ich irgendwie eine bestimmte Expertise in Sachen Käse habe. Also ich bin weder in den Bergen aufgewachsen, noch habe ich einen speziellen Bezug zu Käse, nur weil ich aus der Schweiz komme. Da, wo ich herkomme, ist es flach, es sieht aus, es gibt Autobahnen, es ist stark industrialisiert, es gibt sehr viel 5G überall.
Und du hast auch kein Geld.
Ich habe auch kein Geld. Und man soll jetzt nicht denken, dass ich jetzt irgendwie Ahnung habe von Raclette. Ich bin einfach nur Consumer.
Ja, ja, das müssen wir jetzt auch einmal. Das
ist wirklich wichtig, weil.
Ja, weil die Leute, das erste, wenn die dich sehen, wenn sie hören, du bist aus der Schweiz, auch immer die erste Frage, ist es schön in den Bergen, fährst du Ski, isst du Käse, wie ist die Schokolade, bist du reich?
Nein, das Ding ist, ich kann immer noch fühlen, dass zum Beispiel, wenn ich sage, Freunden sage, ja, ich überlege mir, über die Feiertage in die Schweiz zu fahren zu meinen Eltern, ist jetzt, hat nicht stattgefunden wegen Corona, aber dann sagen sie sowas wie, ja, das ist ja bestimmt schön mit den 2 Meter Neuschnee. Und sowas. Aber das gibt, dort wo ich wohne, gibt's keinen Schnee. Es ist wie Deutschland.
Also da gibt's auch mal Schnee, aber.
Ja, aber es gibt keine Berge. Ja, es ist alles, es gibt versiegelte Böden, es gibt 5G und es gibt sehr viel Autobahn.
Ja.
Und das merke ich aber auch da bei deiner Familie, weil das erste Mal, als wir zusammen Weihnachten verbracht haben, haben wir Raclette gemacht. Beziehungsweise es war dein Vorschlag, Raclette zu machen. Und du hast so einen großen Käse mitgebracht und alle dachten wohl, dass ich irgendwas damit zu tun habe. Und dann im Laufe des Abends wurde ich immer öfters über diesen Käse ausgefragt. Wo kommt denn der her? Hast du den von deinem Nachbarn? Hast du die Milch selber gemolken?
Mit den Füßen gestampft?
Ja. Das wollte ich mal kurz voranstellen. Und jetzt geht's wieder zurück
jetzt
zum Raclette.
Aber mal zum Raclette.
Und zwar geht es um den Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz.
Ja, und das war mir so nicht bewusst, dass da so einen großen Unterschied gibt. Also traditionellerweise muss man sagen, ist Raclette etwas, wo ein halber Laib Käse in ein Gerät eingespannt wird und von oben erwärmt und dann schabt man den Käse runter und schabt den einfach über Kartoffeln drüber. So, das ist das Original.
Aber das macht auch
das
niemand
macht
in der Schweiz.
Auch niemand in der Schweiz. Nein. Das ist einfach so ein Touristending, glaube ich. Das wird dann für Touristen gemacht. Mhm. Und wir haben auch so ein Ding, aber es lohnt sich halt wirklich nur für sehr viele Leute. So.
Für eine Firmenfeier.
Für eine Firmenfeier oder irgendwas, 10 Leute aufwärts, so gefühlt. So, wir haben ein normales Raclette-Gerät, dachte ich. So. Ich habe gedacht, wo, wenn nicht in der Schweiz, kann man sich ein geiles Raclette-Gerät kaufen? Mhm. Das normale mit den Pfännchen. Und ich habe mir 2 absolute Top-Geräte gekauft, weil ich dachte, ey, das lohnt sich einfach. Das kannst du dein Leben lang benutzen. Kaufst du jetzt einmal so ein Ding aus der Schweiz, so ein kleines, so ein Zweierding, 2 Zweierdinger, die man aneinander machen kann, mega geil. Und hab das gemacht und dann zu Hause mit Schrecken festgestellt, dass der Abstand zwischen Pfanne und, wie nennt man das, diese Heizstäbe, so niedrig ist, dass man gar nicht richtig viel ins Pfännchen machen kann. Und das hat damit zu tun, dass in der Schweiz nur Käse ins Pfännchen gemacht wird. Die finden das so weird, dass wir da irgendwie Kartoffeln, Paprika, Champignons und so und dann Käse drüber. Das ist einfach weird.
Nein, ich glaube, der Unterschied ist vor allem also, dass in der Schweiz, es werden schon Sachen reingemacht, so Speck und Zwiebeln, glaube ich, traditionellerweise. Manche machen auch Ananas,
so
was auch
auf okay den Käse so ein bisschen.
Genau, aber der Unterschied besteht darin, dass in der Schweiz der Käse wird geschmolzen, der wird reingelegt und da sind ein paar Sachen drüber, ein paar Zutaten, die in den Käse kommen. Und in Deutschland wird es, glaube ich, so verstanden, dass der Käse zum Überbacken verwendet wird von Kartoffeln, Scampi,
was ja auch mega
alles
geil
Mögliche.
Ist.
Sagt man in Deutschland auch Scampi?
Ja, ich finde es mega geil, Sachen zu überbacken. Und ich finde das auch beim Raclette so geil, mit einem guten Käse Dinge zu überbacken. Jetzt ist das aber gar nicht möglich mit einem Schweizer Gerät. Deswegen Leute, passt auf beim Raclette-Gerätkauf. Ihr müsst wissen, was ihr wollt. Wenn ihr wirklich nur Käse wollt mit ein bisschen Verfeinerung drin, dann kauft euch ein Schweizer Gerät. Wenn ihr aber, wie ich, absolut geisteskranke Kombinationen überbacken wollt mit Käse, dann bleibt bitte bei einem deutschen Gerät.
Ich will aber noch was offenlegen.
Ja.
Mir ist es nämlich früher schon aufgefallen, als wir mal bei Freunden waren hier in Deutschland und wir ein Raclette gemacht haben. Da waren sehr viele Leute, vielleicht 6 oder 8 Leute so, ein großer Tisch. Und alle haben den Käse oben drauf gemacht. Und ich habe das noch nie gesehen, weil also ich habe in der Schweiz noch, es ist wirklich so, ich glaube, wenn man über die Grenze fährt, von der Schweiz nach Deutschland, machen einfach alle einen Käse oben drauf und in der Schweiz machen alle einen Käse unten rein.
Ja.
Es ist gar nicht so, es ist kein dramatischer Unterschied, aber ich finde es spannend, wie das irgendwie in Deutschland
das
anders verstanden wird.
Ich wusste das nicht und du wusstest das auch nicht von Deutschland. Also offensichtlich reden wir raclette-mäßig aneinander vorbei, die 2 Völker. Und was ich mich auch gefragt habe, ich meine, Deutschland grenzt ja auch an die Schweiz und da unten ist ja auch irgendwie Schwaben und sowas. Mhm. Wie machen die das denn? Ist das dann, fängt das da schon an? Also ist das dann direkt hinter der deutschen Grenze, machen die den Käse oben drauf?
Ja, das können ja uns Leute auch mal berichten.
Ja, wenn ihr aus sehr südlichem Deutschland kommt,
ja,
am besten Schweizer Grenze, erzählt uns doch bitte, macht ihr den Käse nach oben oder nach unten?
Ja.
Ich finde, das ist ein Politikum.
Und was mir wichtig ist, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nichts Langweiligeres als Leute, die sagen, auf die Pizza kommt keine Ananas drauf.
Ja.
Das ist so eine Scheiße. Ich sehe mich als Jumbo Schreiner 2.0. Ich gehe durch die Welt und gucke, was gibt es da draußen. Ich berichte nur, ich urteile nicht. Und ich habe nämlich für mich jetzt eine Lösung gefunden, wie ich den Schweizer und deutschen Weg vereinbaren kann. Ich mache jetzt unten Käse rein und oben drüber. Ach so, und das wollte ich auch noch sagen.
Der Doppeldecker.
Der Käse in Deutschland wird viel dünner geschnitten dadurch auch.
Ja,
wenn man den
das stimmt.
abgepackt und kauft, schon geschnitten, ist er viel ja. dünner als in der Schweiz.
So, das war aber jetzt mal genug wieder über Raclette geredet. Wir haben es jetzt einmal geklärt und wir kommen trotzdem ganz gut miteinander aus, obwohl wir da sehr unterschiedlicher Ansicht sind. Aber es ist möglich.
Du hast mir vorhin gesagt, du hättest was für unsere Rubrik scharf nachgefragt. Übrigens auch die Erfolgsrubrik. Dazu kann ich gleich noch weiter eingehen in der Rubrik. Jetzt kommt erstmal der Trainer.
Ja.
Drinsider, scharf nachgefragt. Bei Drinsider, scharf nachgefragt, die scharfe Frage, stellen wir uns gegenseitig Fragen, die mit der wir versuchen, die Realität zu erörtern. Wir sind viel drin, wir sind viel zu Hause, wir wissen manchmal gar nicht, wie verhält man sich noch im öffentlichen Raum oder im Zusammenleben mit anderen Menschen. Und ich bin gespannt auf deine Frage, Julia. Was hast du uns vorbereitet oder was schwirrt dir im Kopf herum?
Also ich muss jetzt mal kurz einen Reality-Check machen, weil ich mich wirklich viele Jahre gefragt habe, ob ich in einem gewissen Sachverhalt zu empfindlich bin. Oder ob man das gut nachvollziehen kann und vielleicht auch es anderen auch so geht. Und zwar geht es um folgende Situation. Ich bin eine Person, ich habe nicht besonders viele Freunde, aber die Freundschaften, die ich habe, die sind mir sehr wichtig und ich verbringe sehr gerne Zeit mit meinen FreundInnen. Und halt wirklich auch.
Das sagst du jetzt doch nur, weil sie den Podcast hören, oder?
Ja, liebe Grüße. ich mag es halt wirklich gern, alleine mit einer Freundin mich zu treffen und mich dann stundenlang zu unterhalten. Das finde ich mega so. Das ist meine Lieblingsform von Freundschaft.
Die Frage ist aber, wie oft machst du das?
Nicht so oft, aber wenn, ist es halt einfach so, dass man dann halt beim nächsten Treffen wieder nahtlos anknüpfen kann. Weil man halt einfach, man kennt sich und
alle paar Wochen, alle paar Monate?
Es ist dann halt sehr intensiv. Ja, jetzt gerade ist es halt nicht so oft.
Ja.
So.
Alle paar Jahre.
Und es geht um folgende Situation. Vielleicht kennt man das. Ich bin ja eher in mich gekehrt introvertiert, habe aber Freundinnen, die sind eher extrovertiert. So, das kommt ja auch schon mal vor. Und jetzt geht's um Folgendes. Ich frage eine Freundin, hast du dann und dann Zeit? Wollen wir uns treffen? Ja, voll cool. Lass uns da und da an dem Tag und so und so. Und dann an dem Tag des Treffens, so circa 1 bis 2 Stunden vorher, sagt die Person dann zu mir, ach übrigens, Lisa kommt auch mit. Und das ist dann eine Freundin der Freundin, die auch ganz anders ist als man selbst und die man im schlimmsten Fall gar nicht so gut kennt.
Also vielleicht auch gar nicht kennt, ne?
Vielleicht auch gar nicht kennt. Mhm. Und manche Leute sind ja so mega spontan und ich habe jetzt hier gerade noch auf der Straße irgendwie, keine Ahnung, Jeremy Pascal getroffen, den bringe ich jetzt einfach mal mit. Und für mich ist das dann wirklich so, man weiß, es ist jetzt so kurz vor dem Treffen, jetzt kann ich nicht mehr absagen und sagen, ich habe irgendwie Magen-Darm oder ich muss hier irgendwie, keine Ahnung, mein Hamster hat Bar Mitzwa. Und dann muss ich einfach dann dahin. Und ich habe aber innerlich so eine Wut im Bauch, weil ich denke, das ist meine Freundin. Also nicht unbedingt nur dieses Eifersuchtsding, sondern dieses, ich kann nicht den normalen Ablauf eines Treffens haben wie sonst. Ich kann mich nicht offen mit der Person unterhalten wie sonst. Ich muss Rücksicht nehmen auf eine dritte Person, die ich gar nicht gut kenne und vielleicht sogar gar nicht mag. Es ist irgendwie nicht so entspannt wie sonst.
Und jede Geschichte, vielleicht wenn man sich an was erinnert, an eine lustige Gegebenheit in der Erinnerung, die vorher in der Vergangenheit liegt, muss immer wieder erklärt werden, der Person, die nicht dabei war.
Ja, schrecklich.
Das macht es komplizierter. Also, was ist deine Frage an mich jetzt?
Meine Frage ist, reagiere ich über, bin ich eine Scheißfreundin, wenn ich so eine richtige Wut im Bauch habe, wenn eine Freundin von mir sagt, übrigens, XY kommt auch.
Ich glaube, du bist die gute Freundin und die anderen sind die schlechten. Ganz einfach.
Yes, das wollte ich.
Ich glaube, zu einer anderen Zeit in Deutschland würde man von Hochverrat sprechen bei sowas. Weil, ich habe das auch schon öfters mal erlebt und es gibt auch die Situation, wenn man sich in der Mittagspause auch mal trifft. Das habe ich jetzt nicht natürlich wegen Zuhausearbeiten, aber ich habe das auch manchmal im Studium gehabt, wo man sagt, ey, komm, wir treffen uns mal, ein bisschen Kopf durchlüften von dem ganzen Stress. Und dann bringt aber die andere Person noch zwei andere Leute mit. Und dann ist man wieder in diesem Smalltalk-Ding drin und kann sich null entspannen. Also ich finde, das gehört sich nicht.
Ich finde halt, auch Freundschaften sind halt auch irgendwie so ein Go-To-Place, wo man hinkommt und wo man dann einfach so, man kann durchatmen und man weiß, jetzt kann ich wieder ich selber sein, ja, jetzt kann ich mich wieder regenerieren, jetzt muss ich mich mal kurz eine Zeit lang nicht anstrengen, um irgendwas, keine Ahnung, irgendeinen Smalltalk aufrechthalten oder so, sondern ich kann einfach ich selber sein und ich kann auch einfach rummotzen oder sonst was. Und aber sobald da irgendwie Leute mit am Tisch sind, die man nicht kennt oder nicht mag oder nicht gut kennt, muss man sich wieder so zusammenreißen.
Mhm. Ich finde auch, also man muss jetzt wirklich anfangen, das ist meine Serviceleistung, finde ich, man muss jetzt anfangen, so Kodi rauszugeben. Und zwar, man macht das nicht, man bringt nicht unangekündigt oder auch kurzfristig angekündigt andere Leute mit, weil das ist nicht
Übrigens nett. Auch immer mit der Frage, ist das okay, wenn XY auch mitkommt? Ja, was da sagt man du natürlich
sagen?
Nicht nein.
Ja, was willst du sagen?
Aber innerlich schreit man einfach, nein, das ist nicht okay. Aber man will natürlich auch nicht so ein Arschloch sein und sagen, nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, ich habe mich auf die Zeit mit dir gefreut oder nee, ich kann den gar nicht leiden. So.
Ich finde es richtig schön, dass wir uns da so einer Meinung sind. Ich glaube, ja, der Podcast kann vielleicht doch noch weitergehen, gerade. Trotz Jahreshoroskop. Ja. Und übrigens, ich habe das vorhin groß angekündigt, Erfolgsrubrik Drinsider.
Ja.
Und zwar haben mir sehr, sehr viele Leute geschrieben, wegen der Mundwinkelgeschichte. Kannst du dich daran erinnern? Essensreste am Mundwinkel, wie sagt man das an?
Ja.
Und wir haben über 100 Leute geschrieben, ich habe es durchgezählt, das über 100 Leute und 3/4 der Leute, die mir geschrieben haben, sind meiner Meinung, und zwar, dass man das gespiegelt anzeigen muss, wenn ich an meinem linken Mundwinkel Essensreste habe, musst du mir, wenn du mir gegenüber sitzt, das an deiner rechten Seite anzeigen. Und ich möchte auch das als offizielle Weisung rausgeben. Alle anderen, die das irgendwie quer machen oder übers Kreuz, ihr liegt falsch. Und ich freue mich richtig, einmal das sagen zu können, weil sonst in allen Gegebenheiten denke ich immer, dass ich falsch liege. Aber jetzt weiß ich's, schwarz auf weiß, 3/4 der Leute, die mir geschrieben haben, machen das. Und es gibt viele, glaube ich, Familienstreits deswegen. Naja, das wollte ich noch als Nachtrag.
Ja, schön.
Dann, das wäre es jetzt wieder gewesen mit Drinsider, scharf nachgefragt.
Ich bin froh, dass wir das klären konnten.
Drinsider, scharf nachgefragt.
Wo wir gerade bei Begegnungen mit Menschen sind. Ich muss noch mal an meine Hotel Atlantik Hamburg Geschichte
schon
anknüpfen.
Wieder? Hast du eigentlich einen Werbedeal mit Hotel Atlantik?
Was heißt denn schon wieder?
Ja, wir sprechen schon zum zweiten Mal über das Hotel Atlantik.
Nein,
du Udo Lindenberg oder
nein,
was?
Nein, ich habe nichts mit denen am Hut. Es ist einfach eine Geschichte, wo ich in einem Hotel mich verbarrikadiert habe,
ja,
weil ich nicht
okay.
Lust hatte, nach draußen zu gehen.
Ja.
Oder auch Angst. Auf jeden Fall, es stimmt nicht so ganz, dass ich nur einmal draußen war zum Hotdog-Essen, was ich erzählt habe. Ich war nämlich noch ein zweites Mal draußen in der Stadt, und zwar zur Heinz-Strunk-Lesung, der dort sein neues Buch vorgestellt hat, wo er sich mal wieder selber plagiert hat.
Auf jeden Fall, Studio Braun Sachen recycelt.
Genau. Auf jeden Fall war das ausverkauft und es waren sehr viele Leute da. Bevor ich aber darauf eingehe, wer denn genau da war, muss ich erzählen, was ich vor dem Aufenthalt in Hamburg gemacht
Erstmal
habe.
Erstmal möchte ich kurz anmerken, du hast meinen vollsten Respekt, dass du alleine zu der Lesung gehst.
Ja, danke. Aber das sollte,
ich bin eine Person, ich schaffe es nicht. Ich gehe lieber nicht anstatt alleine irgendwo hin.
Ich gehe auch alleine ins Kino.
Finde ich cool.
Oder auch mal einen Kaffee trinken.
Ich will das auch mehr machen. Können wir mehr alleine machen?
Ja klar, von mir aus gerne. Mir liegt's nicht. Vor meinem Aufenthalt in Hamburg hatte ich viel Zeit, weil ich mein Studium beendet hatte und ich sage jetzt mal einen psychischen. In der Schweiz würde man sagen, ich hatte einen psychischen. Ich bin viel zu Hause geblieben und habe YouTube zu meinem neuen Freund gemacht und immer nur YouTube-Tabs geöffnet.
Ja.
Und ich bin ja geschichtsinteressiert und ich habe immer so Phasen, Themenphasen. Einmal dieses Thema, einmal das, Ölkrise etc. Damals war es RAF.
Ja.
Ich habe ein bisschen gelesen und Videos geguckt, weil ich gar nicht genau wusste, was hat die RAF gemacht, wer sind die. Und damit habe ich mich einige Wochen beschäftigt. Ich habe auch Bücher gelesen etc.
Ja.
Und ich kenne mich jetzt relativ gut aus und kannte mich auch damals gut aus. Ich bin dann nach Hamburg zu dieser Lesung, wie gesagt, im Hotel viel Zeit verbracht, die ganze Zeit auf dem Bett gelegen und dann aber einmal zu dieser Lesung und da waren halt viele Leute. Neben mir war ein Paar, mit denen hatte ich keinen Kontakt zum Glück. Mit dem Typen neben mir, ein älterer Herr, hatte ich so peripher Kontakt.
Mhm.
Erstmal nicht. Erste Hälfte Lesung ging gut vonstatten. In der Pause habe ich so getan, als hätte ich Freunde und hing am Handy natürlich. Das mache ich dann trotzdem, auch wenn ich allein irgendwo hingehe.
Eigentlich stellt man nur die ganze Zeit Wecker an und aus.
Genau. Und vor mir war eine ältere Frau, die hat sich dann auf einmal umgedreht in der Pause.
Ja.
Erst hat sie mich angeguckt. Ich dachte, scheiße, was will sie von mir? Will sie mit mir sprechen? Nein, sie hat sich für den Herrn neben mir interessiert. Und der Wortlaut war so: Karl-Heinz, was machst du denn hier? Ich glaube, sie hat nicht so einen Kölschen drauf gehabt.
Was machst du denn hier?
Das war jetzt das falsche Idiom. Auf jeden Fall hat sie mit ihm gesprochen. Dann habe ich den Herrn so angeguckt und dachte, Karl-Heinz, ich kenne dich, glaube ich. Und zwar war das Karl-Heinz Delvo, ein Ex-RAF-Terrorist.
Nein.
Doch.
Der aus Stockholm?
Der aus Stockholm mit der Geiselnahme etc. Auf jeden Fall, es hat mich geschaudert. Natürlich, eine historische Person plötzlich neben mir, mit der ich mich Wochen davor beschäftigt habe. Aber es ging dann plötzlich nicht um die RAF, sondern um was ganz anderes. Die Frau hat gefragt, Karl-Heinz, was machst du denn hier? Und Karl-Heinz hat gesagt, ja, ich habe mit dem Heinz, und damit meint er wohl Heinz Strunk, wie ich im Nachhinein erfahren habe, ich habe mit dem Heinz ein Restaurant aufgemacht. Und die alte Frau fragt, ja, was denn für ein Restaurant? Ja, so ein Tapasladen.
Geil, RAF-Tapas.
Und ich habe dann recherchiert danach, leider konnte ich das nicht vor Ort direkt machen, aber offensichtlich hat Heinz Strunk und Karl-Heinz Delvo, der Ex-RAF-Terrorist, zusammen einen Tapasladen gehabt.
So geil.
Gehabt, weil der Laden lief wohl nicht und der frühere Antikapitalist hat dann mit Heinz Strunk vom Restaurant auf einen Foodtruck umgeschwenkt. Also das Tapas-Restaurant wurde jetzt zu einem Foodtruck. Ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt.
Das
würde mich interessieren.
So geil. Aber wenn man drüber nachdenkt, ist es natürlich nur logisch, weil auch Ex-Terroristen müssen ja irgendwo von leben, nachdem sie dann wieder rehabilitiert sind. Und ich finde, Gastronomie ist immer sehr niedrigschwellig möglich, da was zu machen.
Ja.
Und
das sieht man ja auch bei Goodbye Deutschland, oder?
Ja.
Alle, die ins Ausland gehen, die und irgendwo neu anfangen müssen, erstmal Gastronomie.
Und natürlich, wenn er in der Lesung im Publikum sitzt und sich dann mit der Hannelore von einer Reihe vor ihm unterhält, reden die natürlich nicht über die RAF, weil das ist ungefähr 100 Millionen Jahre her für den und der will auch damit abschließen wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja.
Der hat keinen Bock, immer nur der Karl-Heinz von der RAF zu sein. Und natürlich fragt dann die Hannelore nicht, Karl-Heinz, du hier und nicht im Todestrakt.
Das ist geschmacklos.
Nee, aber das ist ja so.
Dazu kann ich empfehlen, gutes Interview mit Karl-Heinz Delvo und Roger Willemsen. Ruger, ne, sagt man.
Stimmt, im Knast hat er den doch.
Ja, aber es ist jetzt sehr ernst. Kommen wir direkt wieder. Wir
wollen auch nicht die RAF verherrlichen, nicht, dass jemand auf die Idee kommt. Wir finden, es sind einfach spannende Persönlichkeiten.
Ich habe einen differenzierten Blick darauf. Das möchte ich noch anfügen. Differenzierten Blick habe ich sowieso auch auf Hotels. Und ich möchte hier nochmal erinnern an unsere vielen Hotelaufenthalte. Wir sind gar nicht oft in Hotels. Aber wenn wir irgendwo hinreisen, dann mögen wir es, uns in Hotel zu verbarrikadieren, im Hotelzimmer. Zu verschanzen und gar nicht mehr so nach draußen zu gehen. Also ich mache das alleine auch, wie gesagt, aber wir machen das auch manchmal zusammen.
Mhm.
Weißt du noch unser Aufenthalt in Antwerpen?
Ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil es eine Reise war, wo ich beim Buchungsprozess sehr optimistisch war, was die Dauer der Reise angeht. Ich habe nämlich für 7 Tage gebucht und ich glaube, Antwerpen, also wenn ich es jetzt empfehlen würde, würde ich sagen, schöne zwei Tage reichen. Und wir haben damals 7 Tage, weil wir einfach hier raus mussten. Das war, glaube ich, kurz bevor Corona losging so. Gott sei Dank haben wir da noch eine Reise gemacht.
Da wusste man aber noch
gemacht.
Nicht, dass es Corona gibt und dass jemals nach Europa kommen könnte.
Ja. Jetzt im Nachhinein, Gott sei Dank, waren wir noch mal 7 Tage woanders, weil seitdem waren wir nur noch auf dem Dachboden gefühlt. Und nach 2 Tagen hatten wir eigentlich alles gesehen. Das ist halt eine belgische, schöne Stadt. Aber nach 2 Tagen denkst du auch so, ja, okay, habe ich jetzt gesehen.
Vor allem nicht so groß, ne?
Es ist echt nicht so groß und ist schön, keine Frage. Aber dann irgendwann wird's langweilig so.
Und sowieso sollte man auch immer, wenn man in einer Stadt ist, auch eine Riesenstadt, ist es doch für mich eigentlich immer das Schönste, im Hotelzimmer zu bleiben.
Es ist das Allerbeste.
Man kann die Seele baumeln lassen, man kann sich auf dem Bett hin und her wälzen,
man lässt sich das Bett machen.
Man kann YouTube dressieren, beziehungsweise den Algorithmus.
Das muss manchmal einfach sein. Und in Antwerpen haben wir, das weiß ich noch genau, haben wir nämlich eine Sache sehr richtig gemacht. Wir haben einen Beamer mitgenommen. Und wir haben nämlich, ich habe mir so einen gebraucht, habe ich meinem Bruder abgekauft, einen kleinen portablen Beamer, der ist sehr klein, der ist ungefähr nur 10 Zentimeter groß oder so.
Mhm.
Vielleicht 15, aber klein und sehr leicht. Und den kann man auch easy in der Handtasche. Könntest du eine kleine Klatsch, könntest du diesen Beamer reinstecken. So
und
klein
Akku.
Ist der.
Auch akkubetrieben.
Ja, der ist so klein und praktisch. Und den kannst du dann ohne Probleme im Hotelzimmer installieren, sodass du die geilsten Sachen auf, wie viel Meter sind das?
Quadratmeter?
Ja.
Du meinst das Hotelzimmer?
Nein, ich meine die Fläche, die der Beamer beamt.
Ach, die kannst du ganz klein machen. Die kann
so klein wie ein Fernseher oder halt auch groß.
Ja.
Kann man selber bestimmen.
Du kannst auch direkt die ganze Stadt damit beleuchten.
Das ist so geil. Du kannst auch aufs Nachbarhotel irgendwie, wenn du im Atlantik bist, kannst du rüber aufs Ibis, kannst du dann so die ganze Hauswand bebeamen. Und das war die beste Idee aller Zeiten, weil nach 2 Tagen war uns so langweilig. Und dann haben wir einfach angefangen. Und ich weiß auch genau, dass wir da wieder so eine Phase hatten, so eine Conny-Reimann-Phase. Da haben wir wirklich alle Staffeln von ganz am Anfang gegen 2003. Wir haben nämlich auch noch teilweise die auf DVD von 2003.
Conny Reimann, der RAF-Terrorist des kleinen Mannes. Ja,
von die Auswanderung von Conny Reimann von 2003 nach Texas haben wir dann auf 3x3 Meter im Hotel in Antwerpen ungefähr 5 Tage lang gestreamt. Und es war das Geilste. Und ich war so dankbar, dass wir diesen Beamer mitgenommen haben.
Hey, vielleicht wäre das mal ein guter Zeitpunkt, einen Introvert-Tipp Hotel Edition abzugeben.
Bitte ja.
Introvert-Tipp.
Also Introvert-Tipp für alle Leute, die sich gerne im Hotelzimmer verschanzen. Jetzt einen Beamer haben vielleicht nicht alle Leute direkt, aber ich möchte so Tipps geben vielleicht für Dinge, die man mitnehmen kann und sowieso, die man schon hat, aber dann das Leben im Hotelzimmer vereinfachen.
Ja.
Also mein erster Punkt wäre, eine Steckerleiste mitnehmen, weil viele Hotels sind noch älter, haben nicht genügend Steckdosen für die 1000 Geräte, die man heutzutage mit sich bringt.
Ja.
Vor allem auch nicht direkt neben dem Bett fürs Handy zum Beispiel zum Laden. Oder wenn man irgendwie vielleicht noch einen Laptop dabei hat oder sogar noch eine Bluetooth-Box. Das zweite, was ich unbedingt mitbringen würde, wäre ein HDMI-Kabel. Und das war wirklich ein Game-Changer.
Das hat uns das Leben gerettet auf Kreta.
Ja, das ist so geil, weil dann kannst du deine Serien vom Laptop streamen, aber am Fernseher anschließen. Also HDMI-Kabel vom Laptop dann in den Hotelfernseher.
Ja.
Das wäre der zweite Gegenstand. Und das dritte, unterschätzt und vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so bombastisch, aber Besteck. Besteck mitbringen, vielleicht sogar ein schönes Brettle, wo man eine Jausen machen kann.
Da kommt der Österreicher.
Nein, vor allem Besteck, weil man geht ja in den Supermarkt, kauft sich dort Fressalien und man muss die manchmal öffnen, man muss sie schneiden, man muss etwas essen.
Ja.
Und Besteck gibt's im Hotelzimmer, meiner Meinung nach.
Und jetzt bitte,
nie.
Wie oft hat man schon am Buffet morgens Besteck geklaut? Weil man einfach gesagt hat, scheiße, ich habe noch eine Ringsalami im Koffer, ich muss die jetzt gleich noch schneiden und dann nimmt man so ein Messer mit. Und danach fühlt man sich einfach schlecht. Man lässt es auch einfach dann da, aber trotzdem fühlt man sich schlecht, weil man einfach Besteck vom Frühstücksbuffet mitgenommen hat. Das muss nicht sein. Habt eure eigenen Utensilien dabei, habt einen kleinen Köcher dabei mit Besteck und das Leben ist einfach geil.
Also 3 Sachen. Steckerleiste, HDMI-Kabel und Besteck. Das ist auch klein.
Ja.
Das kann man gut in den Koffer oder in der Tasche packen oder in den Rucksack.
Ja.
Wer es noch geiler haben will, bringt sich noch ein eigenes Kissen mit. Aber das ist so ein bisschen schon, so ein bisschen Oma-Style-Opa.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch ganz gut, wenn man so sich überlegt, wie viele Leute schon auf dem Kissen geschlafen haben.
Und vor allem, wenn man wirklich vorhat, wirklich im Hotelzimmer zu bleiben, das sind ja dann vielleicht jeden Tag.
Genau.
Also 24 Stunden, die man da
Stunden
liegt.
Pro Tag.
Und da hat man auch früher oder später Rückenbeschwerden. Also, man muss
nehmt euch ein bequemes Memory-Foam-Kissen mit.
Genau, für alle High-Performer im Bett, die dann 24 Stunden da liegen. Da muss
Thrombosestrümpfe.
Thrombosestrümpfe wäre auch gut. Ja, das kann ich euch ans Herz legen.
Ja, für mich absolut wertvolle Tipps.
Das war der Introvert-Tipp.
Introvert-Tipp.
Ich habe es ja eben schon anklingen lassen, dass wir mal auf Kreta waren und eigentlich auch seit ein paar Jahren jedes Jahr unseren Sommerurlaub auf Kreta verbringen, außer natürlich dieses Jahr wegen Corona. Aber wir lieben einfach Kreta aus verschiedenen Gründen, vor allem aber, weil es eine absolute Drinis-Insel ist. Das war mir so nicht bewusst und jetzt habe ich nochmal darüber nachgedacht und es ist mir klar geworden, dass wir Kreta so sehr mögen, weil das komplett für Drinis ist. Da sind so viele abgeschiedene Dörfer, wo du wirklich komplett deine Ruhe hast. Niemand geht dir auf den Sack. Es ist nicht dieser aggressive Tourismus. Die meisten Leute, die Urlaub auf Kreta machen, das sind Eigenbrötler, die irgendwie wandern gehen wollen in den Bergen.
Naja, es gibt aber auch die Ecke dort, wo die Influencer sind. Ne? Gibt es das nicht auch?
Nee, das ist auf Mykonos und auf Santorini.
Oh, tut mir leid.
Greta ist eher noch so rustikal und das macht es so geil. Du findest dann nicht diese, also du hast da schon mega schöne Orte, aber es ist halt eben nicht dieser Instagram-Tourismus.
Aber kannst du jetzt bitte mit dem Werbespot aufhören, weil sonst gehen alle dahin jetzt
das
und das will ich
tut
nicht.
Mir leid.
Geht da nicht hin.
Es ist eine sehr durchschnittliche Insel.
Es ist schrecklich da und geht da nicht hin.
Ja, geht da nicht hin. Fahrt lieber wieder nach Mykonos.
Ja.
So, und wir sind da immer in einem kleinen inhaberbetriebenen Ferienapartment in einem kleinen Dorf, in dem es kein Hotel gibt, nur einen kleinen Minimarkt und sonst gar nichts. Also da fährt auch kein Bus oder so. Es ist einfach nur Natur und ein paar Häusle aus Stein. So. Und das ist sehr rustikal und es ist sehr gut, weil es ist sehr günstig und es ist alles sehr basic. Also du hast dann deine Ruhe, bist in deinem Apartment, aber du hast alles, was du brauchst und du hast einen schönen Blick und hast Ruhe und das ist einfach perfekt, um Urlaub zu machen. Und dieses Apartment wird halt von einer echten Griechin und einem Griechen geleitet. Und als wir zum ersten Mal in diesem Apartment waren, kannten wir die Leute ja noch nicht. Und die Inhaberin, Sophia heißt die, spricht sehr gut Englisch. Mit der haben wir uns auch vorher immer per E-Mail verständigt. Und ihr Mann spricht gar kein Englisch. Er spricht nur Griechisch und hat sich dann immer so mit Hand und Fuß verständigt.
Ich muss auch sagen, ich weiß bis heute nicht genau, wie er heißt. Ich verstehe
ihn. Ich auch nicht, weil ich wirklich absolut nichts verstehe. Der ist super nett und stellt uns immer Raki auf den Tisch. Aber ich verstehe einfach nicht.
Aber erst dachten wir, der ist voll böse.
Ja,
es sieht auch
das
aus,
war auch so Lost in Translation
so ein bisschen
einfach.
Ein Bild, genau, Lost in Translation. Um so ein Bild zu haben von ihm, er sieht ein bisschen aus wie Bud Spencer, fand ich.
Ja.
Also.
Ja, erstmal denk mal, erst mal der
nett,
haut dir aufs Maul, wenn
erst
du
erstmal nett, aber er kann dir auch richtig einen auf Schnauze geben.
Ja. Und dann waren wir zum ersten Mal da und Sophia war nicht da, weil sie musste irgendwas anderes machen, war nicht da. Nur ihr Mann war da, der kein Englisch sprach. Und wir sind angekommen und er hat uns in unser Apartment geführt. Und wir fanden es super und waren so happy, mega toll, danke. Und wir wollten dann aber noch wissen, wie man die Klimaanlage anstellt. Weil ohne Klimaanlage kannst du da einfach nicht überleben. Das ist einfach keine
Ahnung.
Also
wir haben gesehen, es gibt da wohl so einen Klimaanlagenabzug. Nee, wie sagt man also, wo die Luft halt reinkommt? Eine Klimaanlage.
Eine Klimaanlage. Ja. Ja, und wir wollten halt wissen, wie die angeht. Und der Mann hat halt mit Hand und Fuß versucht, uns irgendetwas zu erklären, was wir aber nicht verstanden haben. Er hat auf die Klimaanlage gezeigt.
Genau, er hat auf die Klimaanlage gezeigt und dann so eine verneinende Geste gemacht mit dem Zeigefinger. Also so, Klimaanlage, Und dann hat er auf die drei Fenster gezeigt. Eins, und ich glaube, er hat auch gezählt auf Griechisch. Eins, zwei, drei.
Ja.
Und dann, was hat er gesagt?
Dann hat er wieder Nein gemacht.
Ja, genau. Genau, okay. Er hat wieder Nein gemacht. Und wir haben dann verstanden, die Klimaanlage funktioniert nicht. Und die Klimaanlage, die wir haben, sind halt jetzt einfach die Fenster.
Ja, genau.
Und dann hat er noch gesagt, in Afrika ist es auch heiß, wir sollen nicht jammern. So habe ich es verstanden.
So habe ich es verstanden. Er hat gesagt, ich habe nur verstanden, Afrika heiß. Und dann hat er so gelacht, so nach dem Motto, ja, hier ist es zwar heiß, aber in Afrika ist es noch heißer. Und das, da geht's ja auch. Das habe ich verstanden. So. Und dachte ich so, okay, ja, lustig. So. Ja. Und dann dachte ich so, okay, krass. Dann war der dann halt weg.
Es war halt auch 40 Grad, ne?
Ja, mehr wahrscheinlich noch.
Mehr, ja.
Und uns war so heiß. Wir waren so fertig von der Reise und wir saßen in diesem unglaublich heißen Zimmer, haben schon versucht, uns irgendwie kaltes Wasser über den Kopf laufen zu lassen. Es war nachmittags und ich dachte nur so, fuck, wie sollen wir hier schlafen? Nicht mal nachts ist es kalt.
Ich habe wirklich gedacht, der ganze Urlaub ist ins Wasser gefallen, beziehungsweise in die Hitze, weil wir haben so viel gespart drauf und ich dachte so, oh nein, wir haben so viel gearbeitet und jetzt endlich mal Urlaub und jetzt ist so eine Scheiße und wir beiden, die nicht 50 Kilo sind, sondern auch ein bisschen was mehr haben, das ist noch doppelt schlimm und ich dachte, das halte ich nie aus. Ich schwitze schon im Stehen, wie soll ich denn da schlafen?
Die Stimmung war komplett im Eimer am ersten Urlaubstag und wir waren so fertig mit der Welt und dann brach die Nacht an und das war wirklich die Hölle, weil wir haben dann beschlossen, okay, es bringt nichts. Die einzige Lösung ist, alle Fenster weit aufreißen nachts. Und das war halt mega schlimm, weil ich bin dann halt immer wach geworden, weil ich mega Angst hatte, dass diese riesen Viecher alle reinfliegen, weil diese Wohnung war umzingelt von diesen Heuschrecken, Grillen, Riesenviechern, die halt überall rumgeflogen sind.
Genau, und vor allem dachten wir halt auch erst, vielleicht kühlt es ja ein bisschen ab. Und
ja,
zweitens,
genau. Hat es aber nicht.
Ey, die machen das auch alle so, alle KretanerInnen, hier wohl mit einem Fenster zu lüften. Ja. Dann müssen wir uns jetzt auch einfach mal, wir beiden Deutschen bzw. Schweizer, zusammenreißen und hier unsere festland-europäischen Ärsche zusammenkneifen und einfach mal so jetzt klimatisieren.
Und wir haben es echt versucht und es war die absolute Hölle. Wir sind aufgewacht und waren völlig fertig, nass geschwitzt und gesagt, okay, und hier sollen wir jetzt 2 Wochen bleiben. Nach der ersten Nacht wollte ich abreisen. Ich konnte nicht mehr. Ich war psychisch am Ende.
Ich glaube, du hast geweint.
Ich habe wirklich kurz vor dem Weinen, weil ich gesagt habe, ich halte das nicht aus. Ich habe mich so auf den Urlaub gefreut und dann war es wirklich so, fuck.
Es war so schlimm, dass wir unsere Emotionen einander nicht eingestehen konnten. Ja, hat sich danach rausgestellt. Und das ist halt so, nur wenn es halt wirklich kickt. Dann kann man nicht mehr sagen, ey, es geht mir scheiße. Sondern man muss sich jetzt zusammenreißen, um das Gemeinwohl irgendwie aufrechtzuhalten.
Ja. Und dann haben wir irgendwann den Entschluss gefasst, okay, wir können hier nicht bleiben. Morgen. Es gibt 2 Optionen. Entweder die Klimaanlage wird repariert oder wir müssen abreisen.
Ja.
So, weil wir hätten das einfach nicht überstanden, 2 Wochen. Das geht einfach nicht bei der Hitze. Und dann haben wir überlegt, okay, was machen wir jetzt? Und dann hat Chris gesagt, okay, also Chris, der Oberdrini, hat gesagt, ich gehe gleich zu dem Typen hin und dann mache ich dem eine Ansage.
Ja, ich habe gemerkt, du kannst gar nicht mehr. Und dann habe ich mir so gesagt, okay, scheiße, ich kann zwar kaum Englisch und ich kann auch überhaupt kein Griechisch. Und ich muss das jetzt machen. Mein Englisch ist schlecht, aber ich bereite mich vor. Ich überlege mir genau, was ich sage. Ich bin dann duschen gegangen. Das Wasser war warm, aber ich habe so kalt.
So ein Boxkampf, du hast dich richtig fertig gemacht.
Ja,
dafür.
Richtig.
Du hast dich richtig hochgepeitscht. Ich glaube, du hattest sogar noch so eine motivierende Musik angemacht. Weil du wusstest jetzt, es geht kein Weg daran vorbei. Du musst diesen Kampf austragen.
Weil es mir auch so ultra unangenehm war. Weil ich war ja der Überzeugung, für alle KretanerInnen ist das normal, mit den Fenstern zu lüften. Und ich komme jetzt so als Weißwurst dahin und sage, ich muss die Klimaanlage repariert haben.
Vor allem
sonst
sind wir auch so Personen, die nie bemängeln, wenn irgendwas falsch ist, weil wir gar nicht die Aufmerksamkeit erregen wollen oder irgendwie blöd rüberkommen
wollen.
Wenn wir was völlig Falsches im Restaurant auf den Tisch bekommen, dann essen wir das, egal ob wir es mögen
oder nicht.
Die
betrieblichen Abläufe dürfen nicht gestört werden. Das ist meine Auffassung.
Man will nicht negativ auffallen.
Ja, genau.
Aber in diesem Fall ging es einfach nicht. Körperlich, psychisch, es ging nicht. Wir mussten es sagen. Und wir hassen es, etwas zu bemängeln. Wir hassen es.
Also ich habe so kalt geduscht wie nur möglich, habe mir unter der Dusche überlegt, was sage ich? Den genauen Wortlaut und mit den Konsequenzen schon aufgedröselt, was mache ich, wenn? Hab mich angezogen und gesagt, okay, Julia, ich mache jetzt mal die Fenster zu und die Fensterläden, so damit das jetzt
damit
kommt
schattig
die Sonne. Genau,
ist,
ganz
ja.
schattig. Ich habe alle Fenster zugemacht und auf einmal ging die Klimaanlage los.
Ich werde das nie vergessen, wie plötzlich die Klimaanlage anspringt, in dem Moment, als du das dritte Fenster verschlossen hast.
Es ist einfach so dumm. Wir haben einfach
nie... Wir sind die dümmsten Menschen der Welt. Das ist so logisch, dass die Klimaanlage nur angeht, wenn die Fenster zu sind. Das ist das Logischste aller Zeiten. Und wir haben es nicht verstanden, weil wir so struppeldumm sind.
Ja, ich habe ihn halt auch den Mann nicht verstanden. Ich war der Überzeugung, das Ding ist kaputt. Das Ding ist kaputt und die
Ich hab das auch so verstanden.
Und
oh Gott, es war
ich
so glaub, schlimm.
Ich habe einen Zusammenbruch, weißt du?
Ich
lag
vor
auf dem
Freude
Boden.
Geweint. Ja. Und ich habe noch zu dir gesagt, ich glaube wieder an Jesus Christus. Das war dieser Moment und dann diese kalte Luft kommt direkt in mein Gesicht. Ich saß auf dem Bett und die kalte Luft springt auf einmal an und bläst mir ins Gesicht. Ich dachte, der Heiland ist erschienen. Und es war so wunderschön. Und das war das Schönste, der beste Plot-Twist aller Zeiten in diesem Urlaub nach der ersten Horrornacht, dass diese Klimaanlage angesprungen ist. Und wir sind einfach so dumm. Und dieser Mann war so nett zu uns. Und er wollte uns einfach erklären, alle 3 Fenster zumachen. Erst dann funktioniert die Klimaanlage. Und wir sind zu dumm, das zu verstehen.
Der war so nett, der hat jedes Mal mit mir versucht zu quatschen. Der war der netteste Mensch auf der Welt und ich habe ihm so Unrecht getan.
Ja, aber...
Naja, zum Glück habe ich nichts gemacht, ne? Das wäre wirklich...
Nein, Gott sei Dank
aber
ist es vorher passiert.
Eine lustige Sache war da noch. Am nächsten Tag sind so Schweden in der Wohnung unter uns eingezogen und den habe ich auch rufen gehört, Sophia, kannst du herkommen, die Klimaanlage funktioniert nicht. Weißt du das
Stimmt,
noch?
Stimmt, denen ist exakt das Gleiche
und
passiert.
Und die hatten so 3 Kinder, die wirklich...
Die haben alle geschrien.
Alle geschrien.
Gut, wir haben auch geschrien die Nacht vorher, aber das war wirklich krass. Und du hast dich wirklich so krass darauf vorbereitet, jetzt aus der Komfortzone auszutreten und du warst bereit. Und ich weiß, im Fall der Fälle könnten wir das auch, aber es ist nicht dazu gekommen. Und das war das schönste Geschenk des Urlaubs.
Ja, lass uns mal zum Schluss kommen. Ich möchte ein Wort an unsere HörerInnen richten und mich auch mal bedanken oder uns bedanken für euren Support. Das ist echt nett, was ihr da macht und es bedeutet uns viel.
Ja.
Und wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr uns abonnieren. Da freuen wir uns drüber. Dann wisst ihr immer, wenn eine neue Folge rauskommt. Oder ihr könnt eine Bewertung schreiben bei Apple Podcast. Oder ihr könnt euch uns auch einfach weiterempfehlen.
Oder ihr könnt auch alles 3 machen. Dann ist es noch umso besser.
Oder macht auch einfach gar nichts. Das ist auch okay.
Alles ist in Ordnung. Alles kann, nichts muss bei den Drinnis.
Ich wünsche euch schöne Tage und sage, bleibt drin.
Und bleibt gesund.
Tschüss.
Tschüss.
Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.